Deutschlandfunk. Der Tag.
Inzwischen ist vielen Menschen klar, dass wir einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Preis für das zahlen, was gerade passiert. Für eine Gesellschaft im Corona-Ausnahmezustand, im teilweisen Lockdown. Was eine Diskussion darüber befeuert, wie wir aus diesem Zustand wieder rauskommen, damit eben dieser Preis nicht zu hoch wird. Wir würden einen solchen Preis auch zahlen, würde unser Gesundheitssystem zusammenbrechen und deshalb, wie in Italien etwa, tausende Menschen sterben. Es sind nun einmal die Kosten der Krise und ihrer Bewältigung. Dazu gehört zum Beispiel, dass bestimmte Themen derzeit keine Aufmerksamkeit mehr finden, sozusagen hinten rüberfallen. Drei davon schauen wir uns gleich mal an, die in der deutschen Sozial-, Innen- und Parteipolitik angesiedelt sind. Und wir sprechen darüber, was jetzt in Sachen Bildung passieren kann in Deutschland, was vielleicht auch passieren muss. Nächste Woche enden ja in den meisten Bundesländern die Osterferien, aber ob dann die Schule auch wieder anfängt, das scheint heute, Stand 14. April 2020 am Nachmittag, einigermaßen fraglich. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Bitte berichtet nicht so viel über Corona. Das ist eine Forderung, die uns hier im Deutschlandfunk in diesen Tagen ziemlich häufig erreicht. Jetzt nicht nur mit Blick auf diesen Podcast, sondern auch auf unser lineares Programm. Denn, so die Begründung, es passiere ja auch noch ganz viel anderes. Das ist absolut korrekt, stimmt, kann ich zustimmen. Nur Corona ändert ja gerade nun mal absolut viel in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, weshalb es viele Fragen gibt. Und wir als JournalistInnen verstehen es als unseren Job, Fragen zu beantworten und auch Dinge zu hinterfragen. Also die ganzen politischen Aktionen, die jetzt durchgeführt werden, das zu hinterfragen, auch das unser Job. Und da muss man ja auch dazu sagen, Corona führt eben auch dazu, dass bestimmte Themen jetzt nicht unbedingt auf Eis liegen, aber dass sie nicht mehr unbedingt vorankommen. Und auf drei dieser Themen schauen wir jetzt. Die Grundrente, die Wahlrechtsreform und die Suche der CDU nach einem neuen Parteivorsitz. Wo es hakt und wem es nützt, darüber habe ich mit Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Zunächst mal Stichwort Grundrente. Das war ja lange schon Streitthema in der Regierungskoalition. SPD-Herzensprojekt, viel Skepsis aus der Union. Dann hat man sich geeinigt. Jetzt ist Beschluss, dass von 1. Januar an rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen, wenn sie mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflege nachweisen können. Nur das könnte jetzt alles nicht klappen. Katharina, woran hakt's?
Naja, da hakt es im Moment tatsächlich an der ganz konkreten Umsetzung. Das heißt, von der Rentenversicherung, das können wir eigentlich alles nicht stemmen. Der Datenaustausch, das wird so nicht schnell genug gehen. Die Leute sitzen alle im Homeoffice, die das bewerkstelligen müssen. Die werden das jetzt alles nicht hinkriegen bis zum 1. Januar 2021. Dann soll die Grundrente ja in Kraft treten. Das sind Kritikpunkte, die nicht neu sind, muss man sagen. Also die gibt's schon seitdem die Grundrente ins Kabinett gegangen ist und so. Also das war im Februar, auch schon davor, dass der Verwaltungsaufwand eben so riesig ist. Und jetzt eben kommt Corona nochmal dazu und deswegen heißt es nochmal, das wird schwierig, das werden wir möglicherweise nicht stemmen können.
Wird also im Prinzip alles nochmal ein bisschen komplizierter. Kann man denn jetzt einfach sagen, okay, wir verschieben das Projekt, stellen das erstmal in die Warteschlange?
Naja, das wird jetzt mal ganz interessant, was passiert. Also das Projekt ist ja im Moment durchs Kabinett. Es müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Wenn sozusagen es jetzt da nochmal hakt und vielleicht möglicherweise die Union jetzt im Bundestag dem Ganzen nochmal oder das Ganze nochmal versucht aufzuschieben, dann könnte es ja vielleicht sogar tatsächlich Probleme geben, das Ganze zum 1. Januar 2021 dann auch in Kraft treten zu lassen. Möglicherweise, und das wäre wirklich der Worst Case, man schafft es nicht in dieser Legislatur, aber ich glaube, das wollen beide Parteien nicht, weil sie es ja versprochen haben, also sowohl Union als auch SPD, dann fällt das Ganze der Diskontinuität zum Opfer und dann ist die Grundrente quasi, müsste komplett nochmal neu erarbeitet werden von der nächsten Bundesregierung und von dem nächsten Bundestag. Man könnte jetzt, wenn das durch den Bundestag geht, auch sozusagen die praktische Auszahlung des Geldes auch nochmal nach hinten verschieben. Mhm. Also dass es zwar zum 1. Januar in Kraft tritt, aber dass das Geld sozusagen dann erst später ausgezahlt wird und für die Monate sozusagen, weiß ich nicht, von Januar bis März oder wann auch immer, das dann tatsächlich praktisch umgesetzt wird, dass man die nachgezahlt bekommt. Ist auch möglich.
Das heißt aber, Stand jetzt können sich diejenigen, die laut Gesetz eigentlich davon hätten profitieren sollen, nicht hundertprozentig sicher sein, dass das tatsächlich kommt.
Zumindest ist es etwas wackelig, würde ich sagen. Also ich glaube, man will es, aber die Frage ist wann.
Aber will man es wirklich? Weil aus der CDU, gerade aus den wirtschaftsnahen Bereichen, kam ja durchaus zuletzt immer wieder Kritik. Und ich finde, man konnte auch schon durchlesen, dass einige mit dem Projekt insgesamt gar nicht zufrieden sind.
Ja, das ist ja etwas, was diese Grundrente schon von ihrer Geburt an begleitet sozusagen, dass es viele gibt in der Union, die sagen oder die damit nicht ganz einverstanden sind, die gerne die Kontrollmechanismen viel schärfer gehabt hätten, die vielleicht gesagt hätten, da müssen weniger Leute rein, die das tatsächlich dann davon profitieren, weil es ja auch viel Geld kostet. Und das hören wir jetzt auch wieder. Also die Frage sozusagen, wo sollen wir eigentlich das Geld hernehmen? Wie ist das finanziert? Die Frage steht ja nach wie vor noch auch im Raum. Und jetzt, wo wir viel Geld auch für Corona-Maßnahmen ausgeben, doppelt, können wir uns das überhaupt leisten? Und da kommen natürlich jetzt vor allem diejenigen, die sagen, die vorher auch schon gesagt haben, können wir uns das leisten, sagen jetzt wieder, können wir uns das leisten? Und denen wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so unrecht, wenn da nochmal die Schraube etwas fester gedreht werden würde bei der Grundrente, was sozusagen die Kriterien betrifft oder wenn man es gleich ganz verschieben würde. Aber das sind nicht alle in der Union. Also ich würde sagen, die CSU nimmt da so eine Mittelposition ein zwischen CDU und SPD. Die hat ja auch immer noch das S im Namen für sozial und ist deshalb eher ein bisschen geneigter, das wahrscheinlich umzusetzen.
Also durchaus aber auch nochmal Stoff für Diskussionen. Wenn wir zur CDU gucken, die hatte ja eigentlich auch ein Projekt, was jetzt mal umgesetzt werden sollte, ehrlicherweise in diesem Monat, einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Das ist jetzt erstmal auf die lange Bank. Also gibt es ein Datum, wann kommt ein neuer Parteivorsitz?
Also spätestens im Dezember. Dann ist sowieso regulärer Wahlparteitag. Dann müsste Annegret Kramp-Karrenbauer einfach nur nicht mehr antreten. Für einen Sonderparteitag, wie er ja eigentlich geplant war, gibt es noch kein Datum. Das sollte am 25. April, also kommendes Wochenende, stattfinden. Ursprünglich mal, aber ja, wissen wir ja alle, ist erstmal verschoben.
Menschenansammlungen gerade keine so richtig gute Idee. Nee. Nun sehen wir ja den ein oder anderen Akteur, der sich in dem Rennen um den Parteivorsitz, um die Nachfolge in Stellung gebracht hat, derzeit recht häufig, insbesondere das Team Spahn-Laschet. Die haben beide Ministerposten, wo sie sich gut in Stellung bringen können, öffentlich. Wohingegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz eher nicht mehr so ganz oft auftauchen. Nachteil für die?
Ich würde sagen, ja. Also man merkt, dass Norbert Röttgen eigentlich ziemlich untergeht gerade, also kaum noch durchdringt mit Botschaften. Friedrich Merz versucht das etwas offensiver, nutzt er die Kanäle der sozialen Plattformen, also sei es irgendwie Twitter, sei es Instagram, jetzt zuletzt über eine Osterbotschaft, dann wird er ja ab und an für Interviews angefragt. Das nutzt er auch rege und äußert sich dann auch immer wieder mit irgendwelchen Vorschlägen zum Thema Corona. Aber sein Problem ist ja wirklich, er kann gerade nicht beweisen, dass er auch ein Krisenmanager ist. Also er kann ja schön Vorschläge vorbringen und sagen, wir müssen hier mal Versuch und Irrtum machen. Aber wie er das dann in der Praxis umsetzen würde, das kann er halt gerade nicht zeigen. Und das ist einfach ein Nachteil für jemanden in einem Rennen um den Parteivorsitz, würde ich im Sumba behaupten.
Und Krisenzeiten sind einfach immer die Zeiten, wo diejenigen, die in charge sind, zeigen können, was sie können.
Ja, ganz genau. Also zumindest versucht das Armin Laschet gerade, dass er jetzt zeigt, er ist der Krisenmanager in Nordrhein-Westfalen, ja eins auch der Bundesländer, die neben Bayern besonders betroffen sind. Die Gefahr für ihn ist gerade, dass er sich in so einen, meine ich, unausgesprochenen Wettkampf mit Markus Söder begibt, der ja ehrlich gesagt gar nicht so richtig stattfindet. Also Markus Söder nimmt eigentlich nicht so wirklich an diesem Wettkampf teil, macht sein Ding, aber er ist ja keiner, der sich gerade beweisen muss im Kampf um einen Parteivorsitz oder der auch immer sagt, ich möchte nicht Kanzler werden. Aber Armin Laschet sieht wohl in ihm durchaus eine Konkurrenz und ich glaube auch, wenn die Beliebtheitswerte von Söder sehr gut sind, wenn er in der Bevölkerung besser wahrgenommen wird, dass es sicher in der CDU auch den einen oder anderen gibt, der vielleicht eher sagt, naja, vielleicht Markus möchte nicht doch antreten.
Also tatsächlich nicht nur etwas, was die Presse da hinein interpretiert, was man ja schnell denkt, sondern du glaubst schon, dass Armin Laschet sich da so ein bisschen auch an Söder abarbeitet.
Ich glaube schon, dass das indirekt natürlich mitspielt. Also da ist natürlich auch ein Konkurrenzverhältnis der Ministerpräsidenten. Markus Söder hat den sozusagen Vorteil, dass er auch Vorsitzender Ministerpräsidentenkonferenz ist, deswegen auch grundsätzlich ein bisschen mehr Öffentlichkeit hat. Und Armin Laschet, der jetzt eben auch zeigen muss, vor allem im Rennen um den CDU-Vorsitz, möglicherweise um die Kanzlerkandidatur, dass er eben auch was kann. Also dass er da sozusagen vielleicht nicht ganz bewusst, aber zumindest, ja, dass er doch irgendwie in den Wettkampf reingeraten ist, den er vielleicht eigentlich gar nicht wollte.
Dass sich das Ganze jetzt verzögert mit der neuen Wahl einer Parteispitze, könnte das zu einem Problem für die CDU werden?
Also ich sehe es problematisch dahingehend, dass sollte der Parteivorsitzende tatsächlich im Dezember gewählt werden, dass wir oder dass die CDU dann wieder vor einer Situation steht, in der es nicht eine absolute Mehrheit hinter einem Parteivorsitzenden gibt, der dann innerhalb nicht mal eines Jahres auch noch wahrscheinlich als Kanzlerkandidat antreten soll und damit eigentlich die volle Rückendeckung seiner Partei bräuchte. Jetzt treten da drei Kandidaten an. Das war beim letzten Parteitag auch so oder beim letzten Wahlparteitag, als Annegret Kramp-Karrenbauer als Siegerin hervorgegangen ist. Und der Parteitag endete damit, dass der Parteitag in zwei Hälften gespalten war. Die eine für Friedrich Merz und die andere für Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese Wunde ist nie richtig verheilt. Kramp-Karrenbauer hat es nicht geschafft, die Partei wirklich komplett zu einen. Und vor diesem Problem steht ja voraussichtlich der neue Parteivorsitzende auch. Wäre jetzt im April gewählt worden, dann wäre da irgendwie eine 50-50-Geschichte vielleicht rausgekommen oder irgendwie so 60-40 oder sowas, ne? Und dann hätte man aber noch Zeit gehabt, sozusagen bis Dezember die Partei zu einen und im Dezember dann zu sagen, so und jetzt alle gemeinsam, wir sind wieder der Kanzlerwahlverein CDU, wir wählen gemeinschaftlich und stehen hinter unserem Parteivorsitzenden, auch als Kanzlerkandidat. Und dieses Signal kann möglicherweise von dem Parteitag im Dezember nicht ausgehen.
Weil man ansonsten einfach noch diesen Dezember-Parteitag gehabt hätte als gemeinsame Veranstaltung, wo man sich auch nochmal gemeinsam auf Themen einschwören kann.
Ganz genau, da kann man sich auf Themen, auf Personen einschwören und das wäre auch zum Beispiel für die CSU nochmal eine wichtige Hürde auch gewesen. Für die ist es ja auch wichtig, dass sie sieht, dass wenn man sich auf einen CDU-Kandidaten konzentriert, dass der dann auch wirklich die Chance hat, möglichst viele Wähler zu bekommen.
Wähler ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir zu Thema Nummer drei, was gerade so ein bisschen hinten runterfällt. Das ist die Wahlrechtsreform, die ja gedacht war mit Blick auf die nächste Bundestagswahl. Ist die zeitlich noch machbar?
Das ist eine gute Frage. Also die Situation, ja, die Situation ist eigentlich im Endeffekt die alte, verfahrene, wie sie seit Monaten ist. Also da stehen verschiedene Konzepte im Raum, unter anderem eins von der Opposition, das mit der Reduzierung von Wahlkreisen spielt. Dann auch eins der SPD, das eine übergangsweise Deckelung der Mandate vorschlägt. Und dann gibt es auch noch andere Modelle der Union. Die CSU hat ein eigenes Modell. Und die stehen nach wie vor alle in Konkurrenz. Und jetzt drängt zwar Wolfgang Schäuble darauf, dass es doch eine Wahlrechtsreform bräuchte, weil die Gefahr eben ja doch besteht, dass der nächste Bundestag 800 Mandate oder mehr dann hat. Und er selbst spricht von einer Notlösung, könnte man sagen, vielleicht ist das ein ähnliches Modell, wie die SPD das vorschlägt, eben mit der Deckelung der Zahl der Mandate. Aber dass man sich da jetzt einigt, sieht im Moment schwierig aus. Es gab wohl noch nicht mal eine Sitzung des Ältestenrates diese Woche. Es gibt keine wirklichen Gremien, wo man das gerade entscheiden kann. Es stehen andere Themen gerade im Vordergrund. Und da müsste man ja wirklich jetzt nochmal stark in die Diskussion gehen und sich auch schnell einigen, damit das dann auch wirklich noch umgesetzt werden kann und auch nicht erst kurz vor der Wahl. Weil für den Wähler ist es ja auch entscheidend, mit welchem Wahlsystem wähle ich jetzt eigentlich.
Ja. Das heißt, es gibt im Prinzip einfach in Berlin gerade keine Orte, an denen man zusammenkommen kann, um diese vielen unterschiedlichen Ideen zu einer gemeinsamen zu formen.
Ja, ich glaube, es ist zumindest schwieriger im Moment in diesen Zeiten, in denen man eben nicht physisch zusammenkommen kann. Nächste Woche ist Bundestag. Wir wissen hier auch im Hauptstadtstudio noch nicht genau, wie das kommende Woche aussehen wird. Also was wird da überhaupt beschlossen? In welcher Form kommen die Abgeordneten zusammen? Welche Ausschüsse werden tagen? Welche Gesetzentwürfe werden da vielleicht prioritär behandelt? Also das verzögert schon so ein bisschen. Aber diese Wahlrechtsreform, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wenn wir nicht Corona-Zeiten hätten, ob sie sich dann näher kommen würden. Ich bezweifle es ein bisschen.
Was heißt das dann in der Konsequenz für den nächsten Bundestag, wenn es keine Wahlrechtsreform gibt?
Wenn es keine Wahlrechtsreform gibt, dann besteht die Gefahr, dass dieser kommende Bundestag sehr, sehr groß wird. Also wir haben ja jetzt schon eine Zahl, die deutlich größer ist als die Anzahl, die eigentlich vorgesehen ist. Also wir haben 709 Abgeordnete im Moment, sollten eigentlich 598 sein. Und wenn dann nochmal 100 dazukommen, dann wird's eng im Bundestag. Das ist es einmal, klar, ganz praktisch. Aber auch die Arbeit wird einfach schwieriger. Also in den Ausschüssen, es werden mehr Leute, es muss mehr abgestimmt werden. Das alles kommt hinzu und das erschwert einfach die Arbeit des Bundestages. Ein Parlament, das im Vergleich zu anderen sowieso schon, also anderen in Europa zum Beispiel, sowieso schon sehr groß ist.
Und es wird teurer für die Steuerzahlerin.
Auch das natürlich, klar, das kommt auch dazu.
Kurzer Rückblick zum 13. März 2020. Ist gerade mal ein paar Wochen her, wirkt aber irgendwie schon wie aus einer komplett anderen Zeit. Da nahm die Corona-Krise in Deutschland nämlich gerade Fahrt auf und eine der ersten Maßnahmen, das war das hier.
Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen oder den Unterricht eingestellt. Ziel ist es, eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.
Nun hat das mit der Eindämmung des Virus in Deutschland ja einigermaßen funktioniert. Vorerst, wir haben die Kurve abgeflacht, wenn auch auf hohem Niveau. Das betonte heute nochmal der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
Wir haben eines unserer Ziele bereits erreicht, dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so stark ansteigen. Das heißt, die getroffenen Maßnahmen wirken. Und das sind gute Nachrichten. Aber die Zahlen haben sich auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es gibt im Moment noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Zahlen auch weiterhin zurückgehen.
Trotzdem, wohl auch weil Deutschland nicht so viele Tote verzeichnet wie andere Staaten, die Krise also gefühlt nicht so schlimm ist in ihren Auswirkungen, debattieren wir über eine Lockerung der derzeitigen Maßnahmen, weil die ja auch eben Konsequenzen haben. Für jeden von uns persönlich, für die Wirtschaft, für uns alle. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, die hat als eine wissenschaftliche Institution in Deutschland gestern Vorschläge veröffentlicht, wie das Ganze jetzt funktionieren könnte, also das Rauskommen aus den Maßnahmen. Und darin schlägt sie unter anderem die schrittweise Öffnung der Schulen vor. Ich habe einen Teil dieser Vorschläge mit Armin Himmelrath besprochen, Bildungsjournalist. Und so viel kann ich vorweg sagen, wir haben eine knappe Viertelstunde gesprochen und dieses Thema ist so komplex, wir haben gefühlt wirklich nur einen Bruchteil der Themen angeschnitten. Ist also ein bisschen der Versuch, einen gordischen Knoten zu lösen. Armin, Schulen zumachen, das ging auf einen Schlag, Normalität herstellen aber nicht.
Nee, das geht nicht, weil die jetzt sozusagen in einem Schlafmodus sich befinden und da tatsächlich auch erstmal was passieren muss. Also man muss sich über wahnsinnig viele Dinge klar werden, wie wir denn in den Normalmodus zurückkommen wollen. Und den jetzt einfach anzuschalten, das würde, glaube ich, allem widersprechen, was uns die Virologen sagen. Es würde allem widersprechen, was uns Leute aus der Gesundheitspraxis sagen. Von daher muss man das sehr, sehr genau überlegen und einen sehr feinen Plan entwickeln dafür. Mhm. Und je feiner dieser Plan ist und je mehr Details da drin stecken, desto größer ist natürlich die Chance, dass die Ansichten darüber, wie das richtig laufen könnte, sich unterscheiden und dass dann Streit entsteht. Und ich glaube, wir stehen am Anfang einer sehr debattenreichen Zeit.
Ja, dann können wir vielleicht das aufgreifen, was da als Streitpunkte schon im Raum steht. Was ich so ausgemacht habe als einen Ansatzpunkt für Streitigkeiten, ist ja die Frage, wo fängt man denn an? Wen lässt man zuallererst zurück in die Schulen, beziehungsweise wen holt man zurück in die Schulen. Jetzt gibt es einen Ansatz, der sagt, wir müssen vor allem die Kleinen, also Sekundarstufe 1 und so die Klassen 1 bis 6 irgendwie wieder in die Schule holen, weil die eine ganz besondere Betreuung brauchen und das regeln wir dann, indem wir kleinere Klassen machen, so ein bisschen die Konzentration des Stoffs, zum Beispiel nur Deutsch und nur Mathe unterrichten. Hältst du das für leistbar?
Also erstmal ist das ja keine blöde Überlegung zu gucken, was ist pädagogisch sinnvoll. Wer braucht denn von denen, die in der Schule sind, am meisten Betreuung? Und das sind oft die Jüngeren, das ist so. Die brauchen eine stärkere Strukturierung, eine stärkere Vorgabe, zum Beispiel durch Stunden, durch Pausen. Die brauchen den Wechsel von Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Eigenarbeit, Stillarbeit, alles, was da so zugehört zu einer guten Schule. Mhm. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann klingt das erstmal vernünftig, gibt gute pädagogische Argumente dafür. Aber es gibt natürlich auch gute pädagogische Argumente für die andere Seite, dass man sagt, wir müssen eigentlich in jeder Schulform immer die Älteren nehmen, weil die nämlich diejenigen sind, die jetzt bald ein Zeugnis brauchen und die möglichst komplett ihren Abschluss machen sollen. Also das ist schon der erste Streitpunkt. Und dann der zweite, du hast es ja gerade angesprochen, wenn wir eine kleinere Gruppengröße haben in den Grundschulen zum Beispiel oder eben auch in der Unter- und Mittelstufe, dann heißt das ja, 15 Schülerinnen und Schüler, haben die Leopoldiner Forscher gesagt, dann heißt das, dass wir die Klassen quasi zweiteilen. Es ist ein bisschen mehr als die Hälfte, also irgendwo liegt das ja meistens zwischen 23, 24 Schülern, wenn die Klasse klein ist und vielleicht so 30, wenn sie besonders groß ist. Also wir teilen die in zwei Gruppen auf, die können natürlich, weil wir nicht das doppelte Lehrpersonal haben, können natürlich nur versetzt unterrichtet werden, das ist schon mal klar. Das heißt, die können auch gar nicht ihren ganzen Unterricht kriegen und daher ist die Überlegung zu sagen, wir nehmen erstmal nur die Hauptfächer oder eben dann in den weiterführenden Schulen Hauptfächer und Fremdsprache mit dazu, ist erstmal gar nicht so doof. Auf der anderen Seite ist das natürlich nur ein Konzept, was funktioniert, solange alle Lehrerinnen und Lehrer da sind. Mhm. In dem Moment, wo wir zum Beispiel Krankheitsfälle im Lehrerkollegium haben oder wo wir vielleicht diejenigen Lehrer und Lehrerinnen rausnehmen, die selber zu Risikogruppen gehören, und da gibt es Schätzungen, dass das so 20-30% sein könnten, da haben wir tatsächlich ein Problem, dass wir gar nicht mehr die Kapazitäten haben, um diesen doppelten Unterricht quasi mit kleineren Gruppen oder halbierten Gruppen durchzuführen.
Ja, das finde ich nämlich tatsächlich auch einen interessanten Punkt. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir unter dem Lehrpersonal einfach auch RisikopatientInnen haben, dann haben wir natürlich auch Kinder, deren Familien irgendwie, wo RisikopatientInnen drin sind. Also mal festgehalten, wenn wir die Schulen aufmachen, dann nehmen wir auch in Kauf, dass wir unter Umständen RisikopatientInnen dem Risiko einer Ansteckung aussetzen.
Ja, ich bin selber jetzt natürlich kein Mediziner, kann das von daher nicht eins zu eins so sagen, aber das ist genau mein Verdacht, dass das passiert. Mhm. Und wir haben natürlich die Situation, dass diejenigen, die dort arbeiten, dort auch sehr konzentriert arbeiten. Also wenn Lehrerinnen und Lehrer einsatzfähig sind, nicht zur Risikogruppe gehören und dann tatsächlich in die Schule gehen sollen und geschickt werden, dann werden wir die einfach mehr brauchen als in einem normalen Arbeitsalltag. Das heißt, die sind noch öfter mit Menschen zusammen, mit Kindern und Jugendlichen zusammen und müssen sich denen aussetzen. Und da kommt dann vielleicht noch ein weiterer Faktor dazu, der auch wieder mit der Lehrkräftezahl dann zu tun hat. Wenn wir uns überlegen, dass die Kitas ja zubleiben sollen, das ist ja auch eine der Empfehlungen, weil da die Kinder eben nicht in der Lage sind, Hygienemaßnahmen ordentlich umzusetzen. Dann haben wir also die ganz kleinen Kinder zu Hause. Wer hat kleine Kinder? Oft sind das ja jüngere Eltern, Mütter und Väter. Und wenn ich dann in die Schulen schaue, wer arbeitet da? Gerade in Grundschulen sind es manchmal eben auch oft jüngere Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn die dann auch noch ausfallen, weil sie zu Hause bleiben müssen, weil sie ihre eigenen Kinder betreuen, ja, holla, also da haben wir echt ein ganz schönes Kuddelmuddel, was gelöst werden muss.
Ja, diese Begründung, dass Kindergartenkinder nicht in der Lage sind, Hygienemaßnahmen einzuhalten, Erstklässlerinnen und Zweitklässlerinnen dann aber schon, das habe ich übrigens nicht verstanden.
Ich auch nicht. Ja, ich frage mich das auch und ich meine, man merkt das ja, also ich merke es jedenfalls bei mir selber, wenn ich jetzt hier mit Mundschutz einkaufen gehe, wie oft ich trotzdem den Impuls habe, mir ins Gesicht zu fassen oder diese Maske irgendwie gerade zu rücken. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das hinbekommt mit kleinen Kindern und Grundschulkindern. Also ich bin da auch eher skeptisch, ehrlicherweise.
Also es sind einfach unglaublich viele Wenns und Abers im Raum, die wir hier nicht lösen können und zum Glück auch nicht müssen. Darüber bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh.
Ja, genau. Ich möchte auch nicht in der Haut von den Ministerinnen und Ministern stecken, die das gerade entscheiden. Also das ist tatsächlich, also die treffen ja wirklich Entscheidungen, die unheimlich weitreichend sind. Und egal, was sie machen, sie können es eigentlich nicht hundertprozentig richtig machen. Mhm. Und von daher ist auch klar, sie werden dafür geprügelt werden irgendwann und wahrscheinlich auch von uns, also denen, die journalistisch arbeitenden Menschen. Ja. Und das ist wirklich eine undankbare Situation. Also muss man einfach auch denen zugestehen.
Ja, wir werden überall irgendwie Haare in der Suppe finden.
Auf jeden Fall.
Nun ist es ja auch so, dass die Interessen der Bundesländer mit Blick auf Bildung immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wir jetzt einfach 16 Bundesländer haben, die eine gemeinsame Lösung finden müssen, gemeinsam mit der Bundesregierung. Also Stichwort Föderalismus macht es an dieser Stelle dann wahrscheinlich auch nicht einfacher.
Ja, da sehe ich das ein bisschen anders. Also ich finde tatsächlich, dass, also ich bin ja oft föderalistisch, was den Föderalismus angeht, sehr skeptisch eingestellt. Mhm. Aber an der Stelle finde ich das tatsächlich eine gar nicht so doofe Situation, dass wir eigentlich an einen Punkt kommen müssen, wo es zwar einheitliche Kriterien gibt, nach denen entschieden wird, okay, so und so sind bestimmte Zahlen oder Faktoren und dann können wir Schulen wieder aufmachen oder zu einem bestimmten Grad wieder aufmachen oder so. Aber dass durch den Föderalismus tatsächlich die Chance besteht, dass Länder auch spezifisch reagieren und ich würde sogar sagen, dass die noch nicht mal landesweit einheitlich sein müssen, die Regelungen, sondern dass man vor Ort im Grunde nach allerdings bundesweit einheitlichen Kriterien entscheidet, wir machen auf oder wir machen nicht auf. Das ist tatsächlich eine in diesem Fall der großen Chancen, die wir im Föderalismus haben, dass wir eben nicht alles aus Berlin oder wo auch immer gesteuert sozusagen klarziehen müssen, sondern wir können vor Ort gucken, wie sieht es aus in der Stadt X und wie sieht es aus im Dorf Y und wie sieht es aus im Kreis Z Und können wir aufmachen oder nicht, das muss dann vor Ort tatsächlich entschieden werden.
Hm. Wenn wir dann nochmal zurückgehen zu der Debatte, wen wir als erstes zurück in die Schulen holen. Da haben die Leopoldina-WissenschaftlerInnen auch vorgeschlagen, die älteren Jahrgänge, die jetzt dran sind mit den Prüfungen, die sollte man auch zurückholen. Wobei, die sind in der Lage, sich auch, ich sag mal, selbst zu helfen, weil die medial gut aufgestellt sind und eben digitalen Unterricht auch besser leisten können. Jetzt hast du eben gesagt, bei denen geht es ja auch um Prüfungen. Jetzt nicht nur die Abiturprüfungen, sondern eben auch die anderen Schulformen, die ja ihre Prüfungen schreiben müssen. Das finde ich zwar nachvollziehbar, weil die Menschen brauchen ja ihren Abschluss, um weiterzukommen in ihrem Leben, um eine Berufsausbildung anfangen zu können oder einen Studienplatz. Aber trotzdem ist es ja schon ein bisschen merkwürdig, dass unser Schulsystem immer so auf Prüfungen ausgerichtet ist. Also könnte man das nicht auch ein bisschen flexibler gestalten, dass man unter Umständen Prüfungen verschiebt?
Ich würde sogar noch weitergehen und diese ganzen Prüfungsteile jetzt also fürs Abitur, was da noch an Klausuren geschrieben werden muss und was für einen mittleren Schulabschluss noch gebraucht wird, ich würde die einfach weglassen. Mhm. Ich würde die weglassen, ausfallen lassen. Es gab ja den Vorschlag schon mal von Karin Prien, der Schulministerin in Schleswig-Holstein. Ich halte den nach wie vor für sinnvoll. Dieses Jahr, das wir im Moment haben, das ist also dieses Schuljahr, das ist von Normalität so weit entfernt, das kann man überhaupt nicht ausgleichen. Und jetzt so zu tun, als müssten wir an irgendwie einem Prüfungskanon festhalten, der dann doch noch sowas wie ein normales Abitur oder einen normalen mittleren Schulabschluss suggeriert, halte ich für totalen Quatsch. Also aus meiner Sicht könnte man das komplett weglassen. Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Leistungen längst erbracht, zu 70 oder 75 oder vielleicht sogar 80% in den Vorkursen, können entsprechend auch bewertet werden. Ja klar, manche werden sich dadurch nicht mehr verbessern, die sich vielleicht verbessert hätten. Mhm. Und andere werden sich nicht mehr verschlechtern, die sich vielleicht verschlechtert hätten. Insofern, das ist irgendwo absolut vertretbar. Und ich finde, ja, man muss da irgendwie total flexibel mit umgehen. Und bis dahin, dass man sagt, wir lassen diesen Teil wegfallen. Wir sind auch noch lange nicht so weit, dass da irgendwann die Schulen aufgehen. Also ich gehe mittlerweile Wetten darauf ein, dass das am Montag nicht der Fall sein wird. Frühestens eine Woche später, das wäre dann der 27. oder vielleicht auch erst 2 Wochen später, dann sind wir Anfang Mai. Mhm. Dann gucken wir mal, wie dann das Infektionsgeschehen ist. Wenn wir dann irgendwie Ende Mai in Bayern und Baden-Württemberg die Abiturklausuren schreiben wollen, wie viel dann tatsächlich da mittlerweile an Infektionen da ist. Also da ist noch so viel Unwägbarkeit drin. Lass uns doch diesen Schülerinnen und Schülern jetzt endlich mal sagen, so Leute, wir sehen, was ihr für eine dramatisch schwierige, seltsame, ungewöhnliche Situation in diesem Prüfungsschuljahr habt. Wir erlassen euch wenigstens diese letzten 3 Wochen, die da noch dran stecken oder so. Ihr kriegt alle eure Zeugnisse, alles wird gut. Also da sehe ich überhaupt kein Problem und die würden auch nicht weniger lernen. Ich weiß nicht, was du erinnerst aus den letzten 5 Schulwochen deiner Schulzeit heute und wie viel du davon in deinem Leben noch gebraucht hast. Ich glaube, das ist völlig Wurst.
Ja, ich habe ja im Chemie-Abi ehrlicherweise auch auf Lücke gelernt, also bin ich da vielleicht nicht die beste Ansprechpartnerin.
Ich habe auch Chemie gehabt, Leistungskurs.
Aber ich meine, wenn man jetzt in diesem Schuljahr wirklich sagt, Abi-Prüfungen lassen wir ausfallen und wenn, wie du sagst, die Schule sich ja gar nicht so schnell normalisieren kann, also wir gar nicht so schnell zurückkehren können zum normalen Unterricht, heißt das ja auch, dass man für die nachfolgenden Jahrgänge andere Lösungen finden muss. Weil wenn da jetzt tatsächlich auch in einigen Schulklassen nur der Kernstoff vermittelt wird, da entstehen ja auch enorme Bildungslücken, die man nie wieder aufholen kann während der Schulzeit.
Ja, ob die Lücken so groß sind, ich weiß das ehrlicherweise nicht. Also vielleicht ist das ja eine ganz gute Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, was wir immer für unverzichtbar gehalten hätten und was sich dann jetzt rausstellt, was vielleicht doch verzichtbar ist aus dem Bildungskanon, den wir da so in diese Stundenplan-Tafeln reingepresst haben. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist ja auch nicht so, selbst wenn wir jetzt sagen, wir machen bis zum Sommerferien zu komplett und starten dann im September frisch und erholt alle wieder neu. Auch das wird nicht so sein. Wir werden gerade in den jüngeren Klassen Zeit brauchen, um das aufzuarbeiten. Wir werden ganz, ganz viel über diese Punkte reden müssen. Wie ist das eigentlich, alleine zu Hause zu sitzen? Wie ist das, die Kontakte nicht zu haben? Wir müssen bestimmt ganz viele Sachen neu antrainieren in den Schulen. Also wie gehen wir mit dieser ganzen Rhythmisierung des Alltags um? Da kommen wahnsinnige Aufgaben auf Lehrerinnen und Lehrer zu, von denen die, glaube ich, sich jetzt höchstens in Einzelfällen so ein Bild noch machen. Und das sind ja dann Aufgaben, die gehen sozusagen zeitlich auf Kosten der zusätzlichen Stoffvermittlung. Also wir haben diese Verschiebung und diese Unsicherheiten mit dem Schulstoff und mit dem Lehrstoff, die werden wir noch auf 2 oder 3 Jahre spüren, vielleicht sogar noch länger. Ich frage mich, ob wir nicht deshalb anfangen sollten, vielleicht darüber nachzudenken, ob wir uns weniger vom Stoff abhängig machen und mehr von Kompetenzen vielleicht. Also das, was Schülerinnen und Schüler im Moment zum Beispiel, also sie lernen bestimmte Sachen nicht zu Hause, ja, sehe ich auch. Sie lernen aber natürlich auch ganz viele andere Sachen gerade doch, weil sie nicht in der Schule sind und weil diese Situation so besonders ist. Umgang mit Flexibilität, gezwungenermaßen vielleicht auch Kompetenz im digitalen Lernen. All diese Dinge kommen da rein und da müssen wir einfach jetzt drüber reden und gucken, wie wir damit umgehen. Aber ich stimme dir zu, das dauert noch Jahre, bis wir das, wenn überhaupt, aufgeholt haben.
Wobei wir dann ja auch drüber reden müssen, dass Homeschooling halt einige Schülerinnen und Schüler komplett hinten rüberfallen lässt, die einfach nicht mitkommen, weil sie die Mittel nicht haben, weil ihnen zu Hause niemand hilft. Also das verschärft schon dann auch soziale Unterschiede und das nicht nur in diesem Schuljahr, sondern längerfristig.
Ja, das tut es auf jeden Fall und das ist, glaube ich, auch das immer noch unterschätzte, wirklich dramatischste Problem, was wir an dieser Situation haben. Das Drama ist nicht, ob die 3 Wochen mehr Englisch haben oder nicht oder Erdkunde oder irgendwas, sondern das Drama ist, sind die Schülerinnen und Schüler, die jetzt abgehängt werden, wo der Kontakt verloren geht zwischen Lehrkraft und Schülerin oder Schüler. Das ist tatsächlich eine dramatische Situation und da muss jetzt was passieren und da gibt es Bundesländer, die sehen das schon, also Hamburg zum Beispiel, die sehr schnell auch schon vor 2 Wochen reagiert haben und gesagt haben, wir verleihen schuleigene Geräte, was vorher echt ein No-Go war, die verleihen also jetzt diese Geräte an die Schüler, die zu Hause keine eigenen Geräte zur Verfügung haben. Und natürlich ist das ein Drama, wenn ich eine Familie habe mit 3 Schulkindern, sagen wir mal, und ich habe aber nur 2 Geräte zu Hause und jede Lehrerin, jeder Lehrer geht selbstverständlich davon aus, dass das Kind irgendwie jederzeit vor einen Monitor kann und ins Netz und das ist gar nicht so. Da habe ich Kämpfe auszustehen zu Hause. Das ist eine unglaubliche Situation und da passiert genau das, was du beschrieben hast, dass Kinder nämlich abgehängt werden und das ist tatsächlich im Moment eine dramatische Situation, an die wir aus meiner Sicht mit am schnellsten ran müssen.
Also eine Situation, die an allen Stellen ganz viel Flexibilität und wahrscheinlich auch Pragmatismus erfordert. Ich danke dir für diese Eindrücke.
Sehr gerne.
Nicht nur die Leopoldina hat übrigens gestern Vorschläge vorgelegt, wie man aus dem derzeitigen Krisenzustand wieder rauskommen könnte zu einer Art Normalität. Es gibt auch Vorschläge zahlreicher anderer Institutionen, unter anderem vom Helmholtz-Zentrum oder der Hans-Böckler-Stiftung, um nur ein paar zu nennen. Es gibt sehr viel, was sich tatsächlich auch widerspricht, aber auf jeden Fall eine gute Grundlage für einen intensiven demokratischen Austausch, also gesamtgesellschaftlich betrachtet. Morgen berät dann Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den MinisterpräsidentInnen der Bundesländer. Telefonkonferenz stand jetzt angesetzt für 14 Uhr. Mal abwarten, was da so an Beschlüssen rauskommt und ob überhaupt Beschlüsse rauskommen. Das als kleiner Ausblick also auf morgen. Es war der Tag an diesem Dienstag, den 14. April 2020. Für Fragen und Feedback sind wir erreichbar per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.